ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Stefan Lambi.
Hallo, ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir könnten kaum aktueller sein, Herr Lambi. Es wirkt gerade so, als hätten wir uns gestern verabredet. Aber die Wahrheit ist, wir haben uns schon vor einer Weile verabredet. Und jetzt ist diese Bundestagswahl vorüber. Und Sie haben kurz vorher einen Film gedreht mit allen Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten. Und Sie sind nämlich Dokumentarfilmer und Autor und immer hinter den Kulissen der Spitzenpolitik zu sehen. Jetzt haben Sie die begleitet. Was haben Sie denn da alles erlebt, Herr Lambi?
Ein Personal unter extremem Druck, auch extremem Zeitdruck, die alle in Konkurrenz zueinander stehen um Aufmerksamkeit und die dann besondere Dinge getan haben. Also ich mache das schon seit inzwischen nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten. Also der erste Film über einen Bundestagswahlkampf von 1998, der letzte von Helmut Kohl. Ich hätte nie geglaubt, dass der amtierende Bundeskanzler sich auf einem in kurzen Hosen Trockenrudergerät von mir interviewen lässt. Oder dass ich mit dem wahrscheinlich neuen Bundeskanzler Friedrich Merz 2 Stunden durch einen Wald wandere und ihn dabei zu Donald Trump und der Ukraine interviewen kann. Also da hat sich eine Menge verändert und so habe ich dieses politische Personal in einer für Sie und damit auch für mich Ausnahmesituation erlebt.
Da sprechen Sie was an. Also gerade diese Szene auf dem Rudergerät mit einem Olaf Scholz in kurzen Höschen, will ich fast sagen. Das war schon kurios. Wäre 1998 auch bei Schröder wahrscheinlich nicht denkbar gewesen, oder?
Von dem her der Satz stammt, Bildbams und Glotze, mehr braucht er nicht zum Regieren. Also der hatte schon einen Sinn für Glotze. Aber soweit wie er nicht gegangen und damals war ja auch die Medienlandschaft überschaubarer. Heute durch soziale Medien und ungleich mehr Formate besteht einfach die Notwendigkeit, sich was Besonderes einfallen zu lassen, um aufzufallen. Deshalb Schröder stand unter einem anderen Druck, auch einem anderen politischen Druck. Aber das Problem war jetzt nicht, dass er 35 verschiedene Redaktionen und Social-Media-Kanäle bedienen muss. Dieses Problem hatte Olaf Scholz und haben Friedrich Merz und all die anderen. Und die wissen, dass da die AfD und die Linke gerade im Bereich Social-Media viel aktiver sind, viel mehr Leute erreichen. Und so erkläre ich mir, dass die eben auch ganz besondere Dinge, also auch für einen Dokumentarfilm, so wie ich ihn gemacht habe, sich einfallen lassen, beziehungsweise dazu bereit erklären.
Die Vertrauensfrage heißt der Film und ist ja auch jetzt schon Geschichte, weil er sich vor der Wahl abspielt mit einer Situation, die damals noch offen war und jetzt entschieden ist. Wir haben jetzt den wahrscheinlich neuen Kanzler Friedrich Merz, auch der ist in dem Film. Nochmal kurz zu dieser Ruderszene. Wer hat denn dann so eine Idee? Haben Sie die Idee? Haben Sie gesagt, Herr Scholz, wollen Sie nicht mal rudern und ich filme Sie dabei? Oder kommt er mit sowas auf Sie zu?
Es war meine Idee. Ich hatte Gelegenheit, bei einem anderen Film vor 3 Jahren oder ausgestrahlt vor 2 Jahren, mal in den Privatgemächern der Kanzler, Kanzlerin zu sein, weil im 8. Stock des Bundeskanzleramtes gibt es eine Wohnung, in die die sich zurückziehen können. Nicht deren Privatwohnung, aber das steht allen Kanzlern zur Verfügung. Also ich war aus dem Zufall mal da und habe gesehen, dass als Olaf Scholz Kanzler war, da ein Trockenrudergerät steht. Und da ich kurz vorher mit Friedrich Merz im Wald war und um die Macht der Bilder weiß, war mir klar, ich muss, um annähernd fair zu sein, beide den Herausforderer und den Amtsinhaber in für sie ungewöhnlichen Situationen interviewen. Und das Äquivalent zum Wandern im Wald war eben meine Idee, der Kanzler rudert. Und der war am Anfang skeptisch und hat dann im Interview mit Anzug gesagt, ja, aber ich kann doch nicht im Anzug rudern. Habe ich gesagt, Herr Bundeskanzler, das müssen Sie auch nicht. Und dann hat er sich kurz in den 8. Stock begeben und wir standen mit dem Kamerateam da. Plötzlich geht die Tür auf und der Kanzler steht in kurzen Hosen vor uns.
Da haben Sie selber gestaunt, ne?
Ich habe selber gestaunt und dachte nicht, dass er das tun würde, aber er hat's gemacht. Mehr noch, er hat sich auf dem Rudergerät auf ein politisches Interview eingelassen. Und das fand ich bemerkenswert, dass er, der ja nun für seine eiserne Kontrolle über sich selbst bekannt ist, obwohl es so eine ungewöhnliche Situation war, eigentlich sich verbal, rhetorisch nicht anders verhalten hat als kurz vorher in seinem Büro.
Also Kontrolle auf der ganzen Linie.
Kontrolle auf der ganzen Linie.
Wie kommen Sie so nah ran an diese Menschen? Gut, man könnte sagen, okay, der Lambi, der macht das seit 98, der hat wahrscheinlich seine Drähte, das wird eins sein. Aber was gehört noch dazu?
Fairness im Umgang mit dem Personal, also Sie müssten letztlich die Politiker selber fragen, warum sie sich darauf einlassen. Aber mein Verdacht ist, die finden das ganz gut, dass da jemand unabhängig, kritisch berichtet, der sich parteipolitisch nicht vereinnahmen lässt. Ich glaube, niemand weiß, wen ich wähle und so soll es auch sein. Oder haben Sie eine Ahnung? Nee, ich hoffe nicht.
Nee, ich wüsste nicht. Nee.
Das soll man also den Film jedenfalls nicht anmerken. Aber Fairness im Umgang miteinander ist, glaube ich, essentiell. Und ich habe gelegentlich gehört, dass Leute unzufrieden sind mit den Filmen, aber nicht, und den Vorwurf habe ich nie gehört, weil ich sie unfair behandelt hätte. Also es gibt gewisse Spielregeln, an die muss man sich halten. Und dann ist es vielleicht auch die Interviewführung.
Mhm. Ja, auffällig ist ja, Sie haben alle 5 Kanzlerkandidaten, es gab ja noch nie so viele, wie bei dieser Wahl, alle 5 haben Sie porträtieren dürfen. Und da ist auch dabei eine Alice Weidel von der AfD, da ist auch dabei eine Sarah Wagenknecht. Und das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Charaktere. Also nochmal, wie entsteht denn sowas eigentlich? Also wo macht man sowas aus, wer jetzt da welchen Politiker über Wochen oder Monate wie begleiten darf?
Ich hatte einen Co-Autor, wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Ich hatte allerdings den größten Teil. Ich hatte allerdings auch einen Hinweis, und zwar schon am 7. November, zur Erinnerung, das war der Tag, an dem die Regierung zerbrach, vormittags, dass die FDP für einige Tage später eine Halle optioniert hätte. Und deshalb dachte ich, warum in dieser doch sehr angespannten Lage optioniert die FDP eine Halle? Und habe am Vormittag des 7. November letzten Jahres jemanden zufällig auf dem Bürgersteig von der SPD getroffen, aus dem Inner Circle der SPD, und habe diese Person gefragt, haben Sie das auch gehört? Und die hatte das gehört und sogar noch mit ein paar Details angereichert. Da war mir klar, das kursiert als ernstzunehmender Hinweis, und habe deshalb meinen Kameramann ins Kanzleramt geschickt abends und habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass heute Abend die Ampelkoalition zerbricht, ist sehr hoch. Und habe dann in den frühen Morgenstunden Leute, die ich seit Jahren zum Teil kenne, sowohl von Friedrich Merz wie von Robert Habeck, kontaktiert per SMS, und konnte dann schon am Vormittag des 8. November mit Merz, mit Habeck drehen und war von Anfang an in dieser doch sehr auch für die Geschichte der Bundesrepublik ungewöhnlichen Situation. So häufig ist das ja nicht passiert, dass eine Koalition zerbricht. Mhm. Und wegen dieser Kontakte, die ich zum Teil über Jahre hatte, gelang es mir praktisch aus dem Stand, diesen Zugang zu haben mit Kamera.
Also ich sehe, Netzwerk ist ein ganz wichtiger Teil, dass man dann auch rankommt an die Leute. Ist es für die Politiker auch ein notwendiges Übel, dass sie es machen müssen, weil es einfach inzwischen mit zum politischen Geschäft gehört?
Das Wort Übel würde ich streichen, die brauchen das, aber notwendig ist es. Und natürlich, das will ich gar nicht kleinreden, wenn man so einen Film für das Erste macht, also Fernsehprogramm der ARD, das gucken 2-3 Millionen Menschen im Wahlkampf, etwa 2 Wochen vor der Bundestagswahl, da wäre man sehr schlecht beraten, wenn man dann das ablehnen würde. Und das heißt aber dennoch nicht, dass jemand mit mir wandern geht im Wald oder sich auf einen Trockenrudergerät setzt oder im Auto drehen lässt. Also das kommt dann noch dazu, und das hängt dann wahrscheinlich auch von den persönlichen Kontakten ab, die dann zum Teil über Jahre gewachsen sind.
Herr Lambi, Sie waren jetzt auch in Berlin zur Bundestagswahl. Sie haben da mitdiskutiert, auch in Diskussionsrunden. Wie haben Sie die Wahl jetzt erlebt und wie sehen Sie jetzt das Ergebnis, das wir jetzt vorliegen haben?
Also ich habe das Personal, was bislang in der Regierung war, Scholz, Habeck, Lindner, aber auch Friedrich Merz, richtig erschöpft erlebt. Und das hängt ja nicht nur mit dem zurückliegenden Wahlkampf zusammen, sondern auch mit der Situation, in der die jetzt stecken. Die hängen wirklich in den Seilen. Scholz ist zumindest als Politiker de facto Geschichte, Habeck de facto Geschichte, Christian Lindner ebenso. Das ist also jetzt nicht nur ein Einschnitt, was die Regierung betrifft, sondern auch was das politische Spitzenpersonal betrifft. Und Friedrich Merz hatte sich ein Ergebnis deutlich über 30% gewünscht. Er weiß, was jetzt auf ihn zukommt. Stichwort Donald Trump, Ukraine, Haushalt. Also zusammengenommen Aufbruch, sieht anders aus. Da lastet zentnerschwere Last auf den Schultern von Friedrich Merz, der jetzt mit einer SPD, die durch die Wahl traumatisiert ist, irgendwie eine vernünftige, stabile Regierung zurechtzimmern muss. Eine SPD, die natürlich Forderungen stellen wird, weil die so unter Druck stehen, dass sie ihre eigenen Leute mitnehmen müssen. So sicher ist das nicht. Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, steht selber unter Druck. Saskia Esken noch viel mehr. Mal sehen, wie lange die sich halten wird. Also, wenn Sie mich fragen, wie ich die das politische Personal gerade erlebe, die hängen in den Seilen aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Warum steht Saskia Esken mehr unter Druck als Lars Klingbeil? Weil im Grunde genommen müssten sie ja gleichwertig verantwortlich sein, weil sich Klingbeil schneller gerettet hat in den Fraktionsvorsitz, in den möglichen?
Weil Saskia Esken einige sehr unglückliche Talkshow-Auftritte hatte, zumindest die von den eigenen Leuten als sehr unglücklich wahrgenommen werden. Das bekommt sie nicht aus den Kleidern. Da ist, ob das so wirklich ist oder nicht, weiß ich nicht, von einem Talkshow-Verbot in den letzten Wochen und Monaten intern die Rede gewesen, an das sich Saskia Esken, so geht die Geschichte, nicht gehalten hätte. Also wenn über die eigene Parteivorsitzende in den eigenen Reihen schon so gesprochen wird, dann ist jemand, man muss es so hart sagen, angezählt.
Schauen wir mal ganz kurz auf die Wahlverlierer und Gewinner der Bundestagswahl. Da ist natürlich Olaf Scholz, der abgewählte Kanzler. Ja, was ist das für ein Mensch? Ja, für viele ist es ein Rätsel. Irgendwie ist er unlocker, auch wenn er sich selbst vielleicht manchmal ein bisschen anders sieht. Er ist irgendwie undurchsichtig, unnahbar. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Können Sie uns da diesen Olaf Scholz mal ein bisschen näher bringen? Wie haben Sie ihn erlebt, auch nach der Wahl?
Ich kenne ihn seit vielen Jahren, weil ich aus Hamburg komme. Und ich kenne ihn noch aus der Zeit, als er einfacher Abgeordneter in Hamburg war und habe ihn seitdem, ich weiß nicht, unzählige Male interviewt, mit der Kamera beobachten können, auch während der ersten Monate des Ukraine-Krieges als Kanzler begleitet. Olaf Scholz ist ein eher introvertierter Typ, mhm, der allerdings, und das will ich gar nicht kritisieren, als Politiker gelernt hat, sich einen Schutzpanzer zuzulegen. Weil man natürlich nonstop unter Beobachtung steht. Jedes Komma von einem Bundeskanzler wird wie unter einem Brennglas beobachtet, kritisiert. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Art ist die von Robert Habeck oder Friedrich Merz, die eine flinke Zunge haben und denen das offenkundig nicht so wichtig ist, die aber sehr angreifbar sind. Friedrich Merz wird das erleben als Bundeskanzler. Robert Habeck hat es als Vizekanzler schmerzhaft erleben müssen. Und da hat Olaf Scholz, der wie gesagt vom Charakter ganz anderer Natur ist, sehr früh für sich diesen Panzer zugelegt, akzeptiert, dass er einen eher schlechten Ruf hat als Kommunikator, der aber weniger verletzlich ist. Möglicherweise ist das für das Seelenheil des Olaf Scholz als Mensch sinnvoller, sich diesen Panzer zugelegt zu haben.
Naja,
ob das für den Politiker Scholz sinnvoll ist, das glaube ich nicht.
Er wurde jetzt nach 3 Jahren richtig gehend abgewählt, ja, hat sehr geringe Beliebtheitswerte.
Das war eine Wahl gegen Olaf Scholz.
Gegen Olaf Scholz, das kann man so sagen. Wenn Sie da mal in seiner Nähe waren, manchmal hatte so man das Gefühl, Mensch, Olaf, man muss es doch irgendwie merken. Also woran würden Sie sagen, ist Olaf Scholz letztlich gescheitert? An seinem Charakter, an seiner Art auch?
Ganz wesentlich. Das ist eine Frage der Kommunikation, des Stils. Die Deutschen brauchten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Führung. Das hatte für einen Moment am 27. Februar, das ist ja jetzt genau 3 Jahre her, 2022 geliefert durch eine klare Rede. Das war aber letztlich das letzte Mal, dass er klar mit der Bevölkerung kommuniziert hat. In so dramatischen Zeiten sich auf eine solche Rede zu beschränken, wo man Klartext spricht, ist einfach zu wenig.
SWR1, Leute, mit Stefan Lambi, Dokumentarfilmer und Autor. Und wir sprechen über die Parteispitzen nach der Bundestagswahl. Die haben Sie nämlich vorher in einem Film begleitet. Die Vertrauensfrage heißt der Film, ist auch zu sehen in der ARD-Mediathek. Und da kommt gleich mal eine kritische Frage von Andreas Glöckner, der fragt, wer bezahlt eigentlich solche Filme und was verdient man damit?
Um mit der letzten Frage anzufangen, nicht genug. Also die letzten 3 Monate waren knüppelhart. Ich kann es so beantworten, Heiligabend habe ich nicht gearbeitet. Also mit anderen Worten, ich habe 3 Monate durchgearbeitet, wirklich durchgearbeitet. Bezahlen tun das WDR, SWR, MDR und RBB. Das waren die 4 Landesrundfunkanstalten der ARD. kostet eine Stange Geld, weil ich drehe ja nicht nur in Berlin, sondern ich war in Brüssel, ich war in Lissabon mit Robert Habeck. Man muss praktisch jederzeit auf Abruf stehen, inklusive der Kamerateams. Es gibt einen Co-Autor. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ich glaube, zwischen den Zeilen steht da ja noch so ein bisschen die Frage nach der journalistischen Unabhängigkeit.
Die kann ich auch beantworten, weil wenn Sie sich, vielleicht sprechen wir gleich noch drüber, anschauen, welche Filme ich im Laufe der Jahre, inzwischen Jahrzehnte gemacht habe, dann sind das Filme angefangen bei Helmut Kohl, über Henry Kissinger, Joschka Fischer, Martin Schulz, Per Steinbrück, also da können Sie kein parteipolitisches Muster erkennen. Wenn ich anfangen würde, nach meiner politischen, parteipolitischen Präferenz Filme zu machen, dann wäre ich verloren und wäre dann auch nicht der Richtige. Also ich nehme für mich in Anspruch, komplett unabhängig zu sein. Ich bekomme weder vom Kanzleramt noch von der ARD irgendwelche parteipolitischen Vorgaben. Das würde ich auch selbstverständlich nicht akzeptieren. Und umgekehrt, wenn Sie sich mal Länder anschauen wie Russland, China, ich will jetzt gar nicht Nordkorea erwähnen, glauben Sie, dass das möglich wäre, eine Regierung aus der Nähe zu beobachten oder das politische Personal, was in die Regierung kommen will, ohne diesen Leuten den Film vor der Veröffentlichung zur Abnahme vorzulegen? Unmöglich, unmöglich. In Deutschland ist das möglich. Und deshalb, trotz mancher Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem, ich bin sehr froh, dass wir es haben, weil es eine Unabhängigkeit, meine Unabhängigkeit als Dokumentarfilmer garantiert.
Und dafür wurden Sie jetzt auch von mir nicht bezahlt für diese Aussage. Gehen wir mal weiter in der Parteienstruktur. Wir sind bei Lars Klingbeil, den wir vorhin angesprochen haben. Das scheint ja jetzt der neue starke Mann in der SPD zu sein. Werden Sie den demnächst auch porträtieren?
Wenn sich das ergibt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich mich als Dokumentarfilmer, vielleicht auch als Buchautor dieser neuen Situation gegenüber verhalte. Das ist ja jetzt auch so frisch. Ich kenne Lars Klingbeil seit vielen Jahren. Der hat übrigens mal in einem früheren Film einen Satz gesagt, da habe ich im Auto mit ihm ein Interview geführt. Das muss gewesen sein im Jahr 2019. Die AfD war damals ziemlich stark und Lars Klingbeil sagt, das wurmt ihn besonders, weil er eine Vergangenheit als Mitglied der Antifa, also des antifaschistischen Widerstands hätte. Antifa ist für viele Leute, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, ein rotes Tuch. Und diese Interviewaussage, die auf Video dokumentiert ist, geistert bis heute im Internet rum. Jedes Mal, wenn ich Lars Klingbeil sehe, spricht er mich darauf an, dass ihm das wie ein Mühlstein dieses Video
nachhängt.
Mhm. Aber so hat er es gesagt und warum hätten wir das nicht veröffentlichen sollen? Ich fand es interessant.
Mhm. Wie nehmen Sie ihn, auch Lars Klingbeil und auch die SPD jetzt wahr? Also die SPD geht schwer angeschlagen aus dieser Wahl. Sie hat in den letzten Jahren, eigentlich muss man sagen seit 98 mit der Agenda 2010, eigentlich ihr Urprofil verloren und nicht wirklich ein neues gefunden. Wird sie der CDU jetzt sehr, sehr viele Zugeständnisse machen müssen, um diesen Politikwechsel, den die Wählerinnen und Wähler ja offensichtlich irgendwie in der Mehrheit gewählt haben, zu verwirklichen?
Also beide Seiten haben wichtige Themen, also die Union, eine Verschärfung des Migrationsrechts, die SPD, das Bürgergeld, die Rente und ich sehe nicht, dass es an diesen Themen scheitern sollte. Die Situation ist für Lars Klingbeil jetzt nicht überraschend. Seit vielen Wochen kann und musste er sich darauf vorbereiten, dass die Wahl für die SPD verloren geht, dass Olaf Scholz politisch Geschichte ist. Insofern ist er darauf vorbereitet und ich bin mir ziemlich sicher, auch programmatisch vorbereitet. Das ist Friedrich Merz übrigens genauso. Das wäre anders, wenn die Grünen jetzt mit von der Partie wären. Meine, wie soll ich sagen, Erwartung oder vielleicht sogar Sorge ist nicht, dass sich CDU und SPD nicht wirklich miteinander vertragen, sondern dass die CSU, die ja auch Teil der Koalition sein wird, in die Rolle der FDP als Opposition in der Regierung schlüpfen werden. Das ist meine Sorge. Und die ist begründet, weil ich Markus Söder seit vielen Jahren beobachte. Ich war beim Bundestagswahlkampf 2021 mit Armin Laschet zusammen, habe darüber einen Film und auch ein Buch gemacht. Ich habe auch jetzt Markus Söder beobachtet. Ich weiß, wie die Leute von Friedrich Merz Markus Söder wahrnehmen. Ich glaube, das ist das das größere Problem in dieser neuen Koalition als die SPD und die CDU. Die CSU ist ein Risiko.
Also eine Bundestagswahl, Herr Lambi, die bringt immer Gewinner und Verlierer hervor. Und ein großer Wahlverlierer, erst auf den zweiten Blick so richtig sichtbar, das war Robert Habeck von den Grünen. Und ich finde, der ist auch in Ihrem Film natürlich mitporträtiert als Kanzlerkandidat der Grünen. Und der hat am Wahlabend irgendwie das längste Gesicht von allen gemacht, nach meiner Wahrnehmung. Haben Sie es auch so wahrgenommen?
Ja, und er ist wirklich erschöpft und er weiß, dass er 3 Jahre zu spät kommt. Er wollte unbedingt im Jahr 2021 Kanzlerkandidat werden. Das hat ihm Annalena Baerbock vermasselt. Da hat er gelitten wie ein Hund. Und er hatte immer den Traum, nicht nur Kanzlerkandidat zu werden, sondern Kanzler. Und die Sache kam anders. Und jetzt zieht er sich, so wie es aussieht, zumindest aus der Spitze der Politik zurück. Da ist gerade ein Lebenstraum zerplatzt.
Ist das auch ein Schritt weit irgendwie Ironie, dass er vor 3 Jahren nicht konnte, obwohl es da wahrscheinlich gut geklappt hätte? Jetzt waren die Ausgangsbedingungen schlecht, weil er eben auch als Wirtschaftsminister in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler eine schlechte Figur gemacht hat.
Ja, das sogenannte Heizungsgesetz hängt ihm wie ein Mühlstein um den Hals. Das hat er nie wirklich abschütteln können. Der hat einfach Pech gehabt, was das Timing betrifft. Also vor 3 Jahren wäre er, ich weiß nicht, alles Spekulation, jedenfalls eher in die Situation gekommen, beim Kampf ums Kanzleramt mitzumischen. Das ist vorbei, wie seine politische Laufbahn zumindest erstmal vorbei ist. Vielleicht kommt er irgendwann nochmal wieder. Aber im Moment hat er keine große Zukunft. Er hat ja selber gesagt, er zieht sich zurück.
Sprechen wir einmal kurz über Christian Lindner, einen weiteren Verlierer dieser Wahl, vielleicht am fulminantesten, denn der wirkte auch schon in Ihrem Film, in diesen Nahaufnahmen, die Sie von ihm gemacht haben, schwer angeschlagen, muss man irgendwie sagen. Also wie haben Sie ihn erlebt? Ist er tatsächlich der Hauptverantwortliche für das Ampelaus? Ist er so ein Zocker, so ein Schauspieler?
Das sind harte Worte. Ich würde aber sagen, er hat sich verzockt. Und das ist nicht ganz falsch, was Sie sagen, weil inzwischen wissen wir, dass der Ampelbruch von der FDP seit Wochen, nämlich seit September 2024 vorbereitet war. Christian Lindner hat das anders dargestellt, auch im Interview mit mir gegenüber. Ich habe ihm ein paar einfache Fragen gestellt, auf die er nicht wirklich überzeugend antworten konnte, habe das dann im Film montiert. Da ging es zum Beispiel darum, dass während der letzten Verhandlungsrunde um die Zukunft der Ampelregierung ein Vorschlag von Christian Lindner an die Bild-Zeitung durchgestochen wurde. Und ich frage ihn, wie kam das an die Bild-Zeitung? Und Lindner sagt, das wird man wohl nie herausfinden, was ich eine seltsame Antwort fand. Habe ihn dann nochmal gefragt, von Ihnen kam es nicht, Sie wussten es nicht. Und er antwortet, ich weiß es nicht. Fand ich unglaubwürdig, habe das dann Olaf Scholz vorgelegt. Und der sagt den schönen Satz, das glaubt er ja wohl selber nicht. Also durch die Montage und nur durch die Montage wird ein wenig Licht ins Dunkel geschickt. Also auf mich wirkte Lindner zumindest in der Passage nicht glaubwürdig.
Was wird er jetzt tun? Was glauben Sie?
Er wird Vater und dann hat er erstmal genug zu tun, aber er wird früher oder später in der Privatwirtschaft landen und sei ihm gegönnt. Er ist jetzt 11 Jahre in der Spitzenpolitik gewesen als FDP-Vorsitzender. Also das ist in Ordnung. Also der Mann ist jetzt, ich glaube, Mitte 40. Das ist noch nicht zu spät, um eine zweite Karriere in der freien Wirtschaft zu beginnen.
2 Wahlsieger gab es auch bei der Bundestagswahl und auch die haben Sie begleitet. Dokumentarfilmer Stefan Lambi in SWR 1 Leute. Das ist zum einen Alice Weidel von der AfD, die Sie auch begleiten durften, und auch Wahlsieger Friedrich Merz von der CDU, dem voraussichtlich nächsten Bundeskanzler. Sie waren mit ihm im Wald spazieren. Ich würde mal sagen, kann auch nicht jeder machen. Wie war das?
Überraschend entspannt. Ich kenne ihn seit 7, 8 Jahren und damals wollte er CDU-Vorsitzender werden. Das hat im ersten Anlauf nicht geklappt und ich habe ihn damals als eher verspannt erlebt. Jetzt fand ich ihn ziemlich souverän und locker und es war ein komplett offenes Gespräch, so wie wir zwei jetzt miteinander reden.
Es fällt auf, Sie nehmen sich ziemlich zurück in Ihren Filmen. Also das geht so ein bisschen gegen den Trend, kann man sagen, ja, dass das Filmschaffende eigentlich eher so in den Hintergrund treten oder oft auch so im Vordergrund auftauchen. Oft sind es auch gar nicht die Filmschaffenden selbst, die im Vordergrund auftauchen. Dann weiß man gar nicht, wer hat den Film eigentlich so gemacht. Ist das so ein Trend, den Sie nicht mitmachen wollen?
Ja, ich habe ein anderes Verständnis als Dokumentarfilmer. Da geht es nicht um mich, sondern da geht es um das Personal, um die Protagonisten. Aber so ganz nebenbei, ich schreibe Bücher und da lasse ich die Hosen runter. Da ist es sehr viel persönlicher, da geht es auch um meine eigene Geschichte. Aber ich muss nicht mein Bild permanent oder mein Gesicht vor die Kamera halten, wenn es doch eigentlich um Scholz, Merz und so weiter geht.
Wie kriegen Sie das eigentlich getrennt? Also wenn Sie jetzt mal mit so einem Politiker spazieren gehen und Sie sagen, oh, Friedrich Merz ist jetzt wirklich ein toller Bundeskanzler, der ist mir aber sehr sympathisch. Gibt es dann bei Ihnen so eine Sperre, die automatisch eintaucht? Nein, ich muss jetzt distanziert bleiben.
Die Sperre gibt es nicht mehr. Die hat es auch nie gegeben, weil es eine solche Selbstverständlichkeit ist, dass ich mir diese Frage gar nicht stelle. Also wenn ich anfangen würde, ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, nach meiner eigenen parteipolitischen Präferenz, Filme zu machen, dann wäre ich verloren und dann würde auch die ARD mich nicht beauftragen. Das wäre ein völlig falsches Berufsverständnis.
Das heißt, so eine gesunde Distanz bewahren Sie auch nach einem Waldspaziergang mit dem künftigen Bundeskanzler?
Ja, also ich will nicht verhehlen, dass es ein freundliches Gespräch war, aber es geht jetzt nicht darum, ob ich den Merz freundlich oder unfreundlich finde, sondern es geht darum, bestimmte politische Prozesse zu dokumentieren. Es geht auch darum, ein Porträt von Personen zu machen. Ja, es hilft, wenn sich Leute mir gegenüber freundlich verhalten. Also niemand will unfreundlich behandelt werden. Aber ich glaube, ich mache das auch schon zu lange, um mich davon blenden zu lassen.
Hinter die Kulissen der AfD zu kommen, Alice Weidel begleiten zu dürfen, ist auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit für einen Journalisten. Was haben Sie da hinter den Kulissen erlebt? Das ist die Partei, die ihre Werte verdoppeln konnte, jetzt bei 20% steht im Bund.
Ich habe Alice Weidel doppelt erlebt, wenn sie gegenüber ihren Anhängern spricht, also bei dem berühmten Parteitag, wo sie sagt, wenn es denn Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration, dann brüllt sie das in den Saal. Im Interview mit uns, auch mit mir, gibt sie sich ziviler. Ich glaube, das ist Kalkül. Also das eine ist gegenüber den eigenen Fans, eigenen Wählern. Aber dann will sie natürlich auch noch in ein anderes, in einen anderen Kreis von Wählern Signale senden. Und sie wusste, dass sie nur mehr Stimmen bekommen kann zulasten der Union. Und deshalb hat sie sich auch auf den Film mit uns eingelassen, weil das gucken knapp 3 Millionen Menschen. Da sind genügend Wähler der Union dabei, auf die es auch alles Weidel abgesehen hat. Insofern, wenn sie da nur schrill und arrogant rüberkommt, erreicht sie diese Wählerschaft definitiv nicht.
Die AfD ist jetzt sehr stark und Alice Weidel hat mehr als einmal gesagt, unsere Hand in Richtung CDU ist ausgestreckt. Und viele fragen sich ja, was passiert eigentlich in 4 Jahren, wenn die potenzielle Bundesregierung das jetzt nicht auf die Reihe kriegt, die Probleme im Land zu lösen? Wird dann die AfD in 4 Jahren in die Regierung kommen als stärkste Kraft? Sollte man sie vielleicht jetzt schon mit in die Pflicht nehmen?
Nee, auf gar keinen Fall. Dafür gibt es auch in der deutschen Geschichte genügend Beispiele, dass das wirklich in die Hose gehen kann. Ich glaube, was alle sagen, jedenfalls der bürgerlichen, der politischen Mitte, dass die Probleme gelöst werden müssen, ist richtig. So schwer das auch ist. Aber natürlich lässt sich die wirtschaftliche Krise überwinden. Natürlich lässt sich das Verhältnis zu den USA, so kompliziert es im Moment ist, verbessern. Das Problem mit der Migration ist wahrscheinlich am schwersten, also zumindest was die Themen, die direkt vor der eigenen Haustür liegen, betrifft, lösen. Das sind also jetzt nicht völlig unlösbare Probleme. Wenn man jetzt also nur auf die AfD schaut und am besten sagt man, die müssen wir mit in die Regierung holen, um sie zu entzaubern. Ich glaube, das Risiko wäre zu groß. Besser wäre es, wenn die neue Regierung sich auf ihre Hausaufgaben konzentriert und wirklich dann macht, anders als die Vorgängerregierung, nicht destruktiv zusammenzuarbeiten, sondern konstruktiv und wirklich Probleme löst.
Herr Lambi, wenn man Sie so sieht, auch in Ihrem Film und wenn man jetzt mit Ihnen spricht, da sieht man jemanden, der ist hochprofessionell und so weiter. Und aber es gibt auch so ein paar Komponenten bei Ihnen, da sind Sie mal so in einer ganz anderen Richtung unterwegs, würde man gar nicht denken. Also wenn Sie jetzt das Musikprogramm hier bestimmen könnten, dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen was anderes zu spielen, nämlich Jazz.
Ja, ich komme tatsächlich vom Jazz zum Journalismus. Ich habe als ich so 26, 27 Jahre alt war, ein Jahr in New York gelebt und mich fast ausschließlich um die dortige Jazzszene gekümmert. Ich war eine Weile in Brasilien, habe mich um brasilianische Musik gekümmert. Das hat mir wahrscheinlich so viel Energie gegeben, dass es für den Rest des Lebens reicht.
Danke für die Hinweise, nämlich USA und Brasilien, ja. Na, nicht ganz Brasilien, aber Argentinien. Das waren auch Reiseziele einer sehr kuriosen Reise und jetzt wird es persönlich, die Sie gemacht haben, für ein Buch, das Sie geschrieben haben. Es heißt Dennoch sprechen wir miteinander und der Titel ist ja schon vielsagend. Es geht darum, dass Ihr Cousin, also Sie haben Familie in den USA und Ihr Cousin, das haben Sie irgendwann rausgefunden, der war mit dabei beim Sturm auf das Kapitol. Was ist da der Hintergrund? Erklären Sie es uns.
Der Cousin ist etwa mein Alter und er kam zu einer Familienfeier Anfang Januar 2024, also gar nicht so lange her. Ich wusste, dass er Hardcore-Trump-Fan ist. Da hat er mir aber erzählt, dass er beim Sturm aufs Kapitol dabei war und er hat es mir erklärt. Ich war immer im Glauben, dass diejenigen, die Teil der Meute waren, von Trump angehetzt, aufgehetzt, die Demokratie zum Einsturz bringen wollten. Er und die anderen waren der Meinung, die Demokratie zu schützen, weil sie ernsthaft glaubten, Joe Biden sei ein unrechtmäßiger Präsident, so eine Art Diktator und die Demokratie müsse vor Joe Biden geschützt werden. Das hat mich so umgehauen, dass ich dann in die USA gereist bin. Daraus wurde dann das genannte Buch, um mit Leuten zu sprechen, die anderer Meinung waren als ich. Ich habe mich also bewusst aus meiner Blase herausbegeben und wollte nur Menschen kennenlernen oder vor allem Menschen, die ich auf den ersten Anhieb politisch nicht verstanden habe. Deshalb heißt das Buch auch, dennoch sprechen wir miteinander. Dennoch, das ist mir wichtig.
Aber Sie hätten ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, also mit diesem Cousin möchte ich nichts mehr zu tun haben.
Ja, aber es ist mein Cousin. Also und ich mag den. Das ist ein wirklich netter Junge. Wir haben jetzt auch gerade Silvester zusammen verbracht. Und nochmal, dennoch, das ist ja das Entscheidende. Wenn sich da Politiker auseinanderdividieren lassen, wenn die aufeinander losgehen, müssen wir denn als Bevölkerung dasselbe tun? Muss ich meine Familie zerbrechen sehen, nur weil er, und das ist nicht wenig, anderer politischer Meinung ist? Das ist das, was ich gelernt habe, jetzt nicht nur für dieses Buch, sondern auch in den Jahren und Jahrzehnten davor, dass es notwendig ist, die Meinung anderer auszuhalten. Ja, mehr noch, in Erfahrung zu bringen, warum die anders ticken. Deshalb habe ich auch den Beruf des Journalisten gewählt. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Deshalb eine sehr weite Reise, die mich bis ans Ende des amerikanischen Kontinents geführt hat. Ich bin mit einer Argentinierin verheiratet. Und die haben diesen Kettensägenpräsidenten gewählt, also die angeheiratete Familie in Argentinien, Javier Milei. Das ist ja noch härter, weil es in meiner eigenen Familie ist und dem Mann, der da jetzt mit der Kettensäge rumläuft und Staatspräsident ist, sagt, er möchte mit der Kettensäge den Staat, dem er vorsteht, zerstören. Was treibt also ein Teil meiner Familie, der angeheirateten Familie dazu, Fan von einem Kettensägenmann zu sein? Das hat mich interessiert, deshalb diese Reise.
Da gibt es ja auch Parallelen, genau wieder zu Ihrem Cousin in die USA, nämlich auch ein Donald Trump mithilfe von Elon Musk geht sehr hart an den Staat ran, weil er eben gewisse Dinge dort ablehnt.
Was das ist das Symbol unserer Zeit inzwischen, die Kettensäge. Ja. Also da ist ja eine Menge in Bewegung geraten und wir haben eben über die deutsche Politik gesprochen, da sind wir Gottlob weit von entfernt. Aber so völlig weit sind wir auch nicht davon weg. Also wenn ich mir die Bestrebungen der AfD anschaue, gegen die politische Ordnung zu gehen, die Rhetorik von Leuten wie Alice Weidel, auch Björn Höcke, also die beobachten sehr genau, was in den USA passiert, was in Argentinien passiert. Das jagt anderen wie Friedrich Merz Angst ein. Mich hat es interessiert. Was ist da los, auch in der eigenen Familie?
Was haben Sie sich auch gewundert, als Robert Habeck, der auch die Kettensäge mal benutzen wollte fürs Lieferkettengesetz, haben Sie sich da gewundert, dass er auch mit der Kettensäge plötzlich ankam?
Ja, Sie sehen, wie weit das in der bürgerlichen Mitte angekommen ist, dieses Symbol. Aber ich glaube, Robert Habeck ist dann doch sehr weit von Elon Musk und Javier Milei entfernt.
Wenn die politischen Meinungen in der Familie auseinanderdriften, dann muss man schon mal über den großen Teich fliegen. Das haben Sie so gemacht, Stefan Lambi, Dokumentarfilmer und Autor in SWR1-Leute. Sie waren bei Ihrem Cousin in den USA und der war beim Sturm aufs Kapitol vor 4 Jahren mit dabei. Da haben Sie erstmal sich gewundert, das haben Sie vorhin erzählt, aber jetzt, wenn Sie mit ihm gesprochen haben, was ist denn da rausgekommen? Also konnte man sich annähern, wenn man zwei wirklich völlig unterschiedliche Weltbilder offensichtlich hat?
Wir konnten uns politisch wenig annähern, haben aber festgestellt, dass wir politisch unterschiedlich sind und uns trotzdem mögen. Also das, wenn Sie so wollen, war eine kreative Leistung innerhalb der Familie. Die Erkenntnis, dass wir uns deshalb nicht auseinanderdividieren lassen. Weil das ist das, was ich beobachte. Ich beobachte ja viele politische Prozesse. Wir haben über die Regierung gesprochen, über meine Filme. Aber wenn sich die Bevölkerung, die Gesellschaft auch noch auseinander dividieren lässt, dann, ich sag's mal ganz emotional, sind wir verloren. Und das, dafür habe ich das Buch geschrieben, Dennoch sprechen wir miteinander, dass wir eben uns nicht auseinander dividieren lassen, dass man nicht rumläuft und das Trennende sucht, sondern, obwohl es die großen politischen Unterschiede gibt, das Gemeinsame sucht. Also zum Beispiel bin ich nach Graceland in Memphis, Tennessee gefahren, in das Haus, aus dem Elvis Presley stammt, und habe Presley-Fans kennengelernt. Ich habe eigentlich auch kennengelernt, dass ich die Musik von Elvis Presley selber ganz gut finde. Und wir haben uns über die politischen Gräben hinweg über Elvis Presley unterhalten und verständigt. So muss man sich das auch mit meinem Cousin vorstellen. Wir haben vielleicht ähnlichen Musikgeschmack. Wir interessieren uns für Sport, für Basketball. Also warum muss die Politik unsere persönlichen Verhältnisse zerstören? Dafür habe ich letztlich dieses Buch geschrieben. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, dem man sich aber stellen kann, ja vielleicht sogar stellen muss. Und Gesellschaft ist kein Zustand. Gesellschaft ist ein Prozess. Wir waren vor 5 Jahren in einer anderen Situation. Wir werden in weiteren 5 Jahren in einer anderen Situation sein. Und wir können das beeinflussen. Das kommt nicht irgendwie über uns. Wir können uns dem stellen, selbst wenn es schwerfällt.
Weil man von der anderen politischen Position erstmal so überwältigt wird, im negativen Sinne, muss man sich überwinden? Oder warum ist das so?
Naja, man kann ja lernen. Und das ist, wenn ich erwarte, dass sich jemand anders verändert, dann muss ich mich ja selber diesem Prozess stellen. Also wenn wir jetzt aufhören, miteinander zu sprechen, dann profitieren vielleicht einzelne Parteien und Politiker, die auch die Gesellschaft trennen wollen. Das wäre schade, und mir ist das Verbindende wichtiger als das Trennende. Dennoch sprechen wir miteinander.
Aber Sie haben also offensichtlich dann auch auf andere Themen zu wechseln, wenn es mit der Politik nicht klappt, räumt auch so ein bisschen diese vielleicht Illusion, Hybris ab, dass man sich gegenseitig überzeugen kann?
Ja, das ist ja ein, ich will gar nicht sagen, dass man sich von dem Gedanken trennen soll. Also natürlich versuche ich, ihn zu überzeugen und er auch mich. Aber auf einer Basis, die zunächst mal mit Politik gar nicht so viel zu tun hat, unser persönliches Verhältnis. Also Gesellschaft ist wie eine Großfamilie. Da gibt es was Verbindendes. Mal ist es die Kultur, die Sprache, und darauf kann man Bezug nehmen und dann sich auch der politischen Auseinandersetzung stellen. Deshalb ist ja die Reise in die eigene Familie, selbst wenn sie in den USA oder in Argentinien liegt, für mich so lehrreich. Da gibt es trotz der politischen Unterschiede etwas Gemeinsames. Das herauszufinden und sich dann der politischen Auseinandersetzung zu stellen, das interessiert mich.
Sie haben das ja noch fortgeführt. Sie sind dann nach Argentinien gefahren. Das war eine weitere Station. Sie waren auch in Italien.
In dem Dorf, aus dem Mussolini stammt.
Auch da haben Sie Familie? Oder?
Ja, in Mailand. Meine Patentante ist Italienerin. Ja. Und ich habe mich mit Faschisten an einen Tisch gesetzt. Und da, das muss ich offen sagen, endete mein Prinzip. Weil da saß ich plötzlich mit Holocaust-Leugnern an einem Tisch. Und mit denen habe ich dann nicht mehr sprechen können. Dennoch sprechen wir miteinander, hat auch Grenzen.
Ist das auch eine Schlussfolgerung aus Ihrem Buch, dass man dann auch eine Grenze ziehen muss irgendwann?
Das beschreibe ich sehr eindrücklich in dem Buch. Ich kam zusammen mit der Urenkelin von Mussolini und saß neben Leuten, die mir gesagt haben, in den Konzentrationslager sind keine Juden ermordet worden, das waren Straflager. Was wollen Sie mit den Leuten noch reden? Also so schön das ist, auch mit dem Cousin und mit den Milei-Fans in Argentinien sich auszutauschen und das Gemeinsame zu suchen, mit den Leuten hatte ich nichts Gemeinsames mehr. Und da endete die Möglichkeit, sich irgendwie zu verständigen. Da war für mich eine Grenze erreicht.
Das Selfie mit Milei, das Sie gemacht haben, das wirkte so ein bisschen wackelig, auf die Schnelle gemacht.
Das war auf die Schnelle gemacht.
Sie haben ihn getroffen.
Ich habe Javier Milei bis nach Prag begleitet, weil da wurde ihm ein Preis ausgehändigt und ich dachte, mal sehen und hören, wie der Mann redet. Und der hat mich da überrascht, weil er als Volkswirtschaftler geredet hat. Der ist ja nicht nur der Kettensägenmann aus Buenos Aires, sondern das ist auch ein durchaus gebildeter Volkswirtschaftler. Und plötzlich war ich in einem relativ überschaubaren Raum mit Javier Milei. Die Sicherheitsleute haben mich nicht rausgeschubst und dann standen wir nebeneinander und kamen ganz kurz miteinander in Kontakt. Und so ist dieses Selfie mit dem Mann mit der Kettensäge entstanden.
Also an den sind Sie ein bisschen anders rangekommen als an die deutschen Spitzenpolitiker.
Deutlich anders.
Also nehmen wir mit, man muss aufeinander zugehen, weiter miteinander reden, sich nicht auseinander dividieren lassen und trotzdem seine Grenzen bewahren.
Dennoch sprechen wir miteinander.
Stefan Lambi, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1.
Danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.